Ein Zitat aus dem Buch Tiere für Fortgeschrittene von Eva Menasse. Manchmal flammten weltbewegende Ideen auf, die wir eine Weile heftig diskutierten, bis die Diskussion erstarb und die Ideen für immer vergessen wurden. Über Tagespolitik sprachen wir selten, es lohnte nicht. Mit dem Rest der an die Nachrichten angeschlossenen Menschheit waren wir grosso modo einer Meinung, dass die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten sei. Zitat Ende. Schafe, so heißt die Erzählung, in der Künstler in einer Kolonie eingeschlossen sind und erkennen, dass die Welt nicht mehr zu retten ist. Tiere für Fortgeschrittene, so heißt das neue Buch mit Erzählungen von Eva Menasse. Die Autorin ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Trump, Erdogan, Putin, Le Pen, der neue Nationalismus in Europa, dazu offensichtlich durchgedrehte Machthaber in den USA und der Türkei. Sind die Katastrophen in der Welt nicht mehr aufzuhalten, so wie die Künstler das in der Kolonie feststellen?
Das weiß ich nicht für unsere aktuelle Welt, aber es hat mir gut gefallen, eine Geschichte so vor dem Hintergrund eines drohenden Weltuntergangs, einer Apokalypse spielen zu lassen. Es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass mein Bruder, der Schriftsteller Robert Menasse, mal die sehr interessante These aufgestellt hat, dass die größten Romane der Weltliteratur immer am Vorabend der Katastrophe spielen. Also der Zauberberg zum Beispiel. Also es gibt einige Beispiele mehr und ich dachte das mal so als Folie und im Jahr 2015, als ich diese Geschichte schrieb, war zwar Trump noch nicht an der Macht, aber der Rest der Welt war schon reichlich besorgniserregend.
Ja, besorgniserregend ist das doch alles. Kommt man sich da manchmal, Sie sagten 2015 haben Sie es schon geschrieben, vor 2 Jahren, kommt man sich als Schriftstellerin vielleicht sogar manchmal wie eine Cassandra vor?
Eigentlich komme ich mir nicht wie eine Cassandra vor, weil ich das Gefühl habe, dass ich ja nicht prophezeie, sondern das, was ist, abzubilden versuche.
Diese Künstler in der Kolonie sind in ihren Bemühungen, muss man einfach so konstatieren, eher erbärmlich. Das Grillen von Gemüse zum Beispiel beschäftigt die Künstler mehr als ihre politische Verantwortung, die Künstler doch auch haben, oder?
Die Erzählung Schafe ist vielleicht die satirischste oder auch parabelhafteste in dem Buch. Die habe ich schon mit einem gewissen Augenzwinkern geschrieben. Und ja, ein darunterliegendes Thema ist die Rolle der Kunst in der Welt. Denn das schwankt ja zwischen zwei Extremen. Ja? Entweder ist die Kunst total wichtig und ohne Kunst können wir gar nicht leben und gar keine vollständigen Menschen sein. Und auf der anderen Seite ist sie doch erschreckend wenig einflussreich auf eben politische und gesellschaftliche Fragen. Sozusagen in diesem Spalt lasse ich diese Künstler da ein bisschen in der Hitze herumhampeln.
Ja, sie hampeln wirklich herum. Sie zetteln eine kleine Revolution an, aber die ist auch mehr oder weniger lächerlich eigentlich. Am Ende der Erzählung steht dann eine ganz ernüchternde Bilanz, dass alles immer wieder neu beginnt und doch immer gleich bleibt, nur das Detail sei interessant. Aber mit den Details könne man auch nicht die individuellen Dramen und Folgen voraussehen. Das ist dann schon sehr pessimistisch. Wozu denn noch das Ganze?
Eben um das eine einmal aufzuzeigen. Ich interessiere mich sowieso für Gruppenpsychologie und Gruppendynamiken. Ich habe eben selbst ein Jahr lang in der Villa Massimo in einer Gruppe von Künstlern gelebt und das war ein sehr interessanter Prozess. Ich hatte Glück, ich hatte einen wunderbaren Jahrgang, wir waren alle mehr oder weniger eng befreundet und haben viel miteinander unternommen. Trotzdem gerät man in so eine Gruppendynamik hinein, wenn man an einem fremden Ort, in einer fremden Stadt, in einer fremden Sprache für ein ganzes Jahr lang zusammengesperrt ist. Also das war schon ein wenig die Folie dieser Erzählung.
Da haben Sie dann die Satire daraus gemacht. Dürften die anderen Künstler, die da waren, nicht eher ein bisschen den Kopf darüber schütteln? Ansonsten erzählen Sie ja immer sehr positiv über diese schöne Zeit in der Villa Massimo.
Ja, aber die Künstler in der Erzählung sind ja nicht meine Künstler, mit denen ich zusammen war, sondern da habe ich dann wirklich reingefühlt die verschiedenen Positionen von Menschen, ich würde jetzt gar nicht sagen von Künstlern, das hört man ja aller Orten. Die einen sagen, ach, ist doch toll, so ein Trump, der mischt jetzt alles auf und jetzt werden mal ein paar alte Gesetze ausgehebelt und wer weiß, was da Kreatives rauskommt. Und wenn wir mal ein gutes Verhältnis zwischen Amerika und Russland haben, ist das ja auch mal nicht so schlecht. Und die meisten anderen, glaube ich, hier sind wir uns einig, schütteln den Kopf und raufen sich die Haare. Aber natürlich kann aus einer total irrationalen Herangehensweise auch mal was Neues entstehen, das vielleicht nicht ganz schlecht ist. Ich weiß es nicht. Diese Positionen habe ich versucht, in dieser Erzählung, die wie gesagt vor Trump entstanden ist, einzuspeisen. Die Erzählung ist ein Scherz eigentlich. Also auch diese Frage, wofür sind wir da, was können wir ändern? Möglicherweise alles, möglicherweise nichts. Und dazwischen muss man sich als Mensch entscheiden. Und indem ich solche Geschichten schreibe, glaube ich immer noch an das alles.
Aber das, was am Ende konstatiert wird, dass nur das Detail interessant ist, das ist jetzt so falsch nicht, wenn das Detail eben auch fürs Ganze steht und auch individuelle Dramen und Folgen voraussehen kann durch die genaue Beobachtung. In Ihren Erzählungen geht es um diese Details, Details der privaten Dramen in den Freizeitfabriken der Urlaubsparadiese, in der sogenannten Dienstleistungsgesellschaft, im Optimierungsirrsinn unserer Zeit. Das sind alles Worte aus Ihren Erzählungen. Aber diese individuellen Dramen gehen immer weit über das Private hinaus. Ist das Private da auch politisch?
Ich glaube, ich muss das mit einem Umweg beantworten. Man könnte sich ja in dieser aufgeheizten Welt zurzeit wirklich fragen, warum man jeden Morgen aufsteht, an den Schreibtisch geht und erfundene Geschichten aufschreibt, Geschichten erfindet. Was soll die Belletristik in dieser Welt? Ich rechtfertige mein Tun dadurch, dass ich sage, es geht genau um die Details, ums genaue Hingucken, weil oberflächlich quatschen tun wir ohnehin alle den ganzen Tag. Ja? Wir raufen uns gern die Haare und sind gern apokalyptisch drauf, aber dann sozusagen eine Konstellation, wie in den Familien, die es ja da in meinem Erzählungsband gibt, rauszusuchen und dann ganz nah ran zu zoomen und sich wirklich die Fakten, nicht die Postfakten, anzuschauen und auch die Art, wie das atmosphärisch funktioniert. Das ist etwas, was mich in meiner Literatur sehr interessiert. Wie sieht die Sache aus, wenn man sie aus der anderen Seite sieht? Also wenn ich die Schuhe, mit dem schönen Zitat von Harper Lee, in die Schuhe des anderen steigen. Ich möchte immer gern diese Erzählungen schreiben, die da so nah rangehen und dann ist es nur mehr das Detail, das wichtig ist. Und das ist eine Rechtfertigung meines Schreibens.
Viele dieser Erzählungen tragen eine große Atmosphäre der Verunsicherung in sich. Also zum Beispiel in der Erzählung Haie geht es um Vorurteile und auch um Verunsicherung in einer Welt, die erschreckend unübersichtlich geworden ist und denen auch, wie in dieser Erzählung, fürsorgliche Eltern besonders ausgesetzt sind. In einer Schulklasse wird ein fremdländisches Kind zum Außenseiter und muss schließlich die Schule verlassen. Eine erschreckende Geschichte eigentlich, die davon erzählt, wie dieses Gemisch aus Vorurteilen und Gerüchten, Ahnungen und auch Nichtstun auch unter vermeintlich aufgeklärten liberalen Eltern schreckliche Konsequenzen hat, oder?
Genau das ist es. Und das ist richtig, dann eben Schriftstellerin zu sein und nicht politische Kommentatorin. Dann ist mir sozusagen diese gesellschaftliche Analyse oder einfach nur die Beschreibung von Prozessen, wo keiner genau weiß, worum es eigentlich geht, wer hat eigentlich was gemacht, wofür gibt es einen Beweis, was ist alles nur erfunden. Das ist dann das Wichtige und das, glaube ich, auch Relevante an Literatur, indem sie eben breiter auffächert, das, was da ist und nicht immer das knackige Fazit zieht, sondern erstmal die Szene aufmacht und so weit wie möglich versucht, aus allen Blickwinkeln drauf zu gucken.
Es geht um Verunsicherungen, wie sich auch die politischen Verunsicherungen in den privaten Verunsicherungen spiegeln und umgekehrt. Da geht es auch um die Katastrophen in den Partnerschaften. Auch da gibt es riesengroße Verunsicherungen. Früher gab es keine Partnerschaften, es gab Hierarchien. So sehr Jenna, so heißt die Protagonistin in der Erzählung Enden, so sehr Jenna die gesellschaftlichen Veränderungen seither für Fortschritt hielt, konnte sie doch den Sinn sehen, der darin einmal lag. Das ist auch ein bisschen ironisch gemeint, oder?
Nein, das ist nicht ironisch gemeint. Ich glaube wirklich, dass bevor die Frau gebildet wurde, also als sie in Unbildung und Analphabetentum gehalten wurde, am Herd, zu Hause, zum Kinderkriegen, sind bestimmte Probleme einfach nicht entstanden. Das ist nicht, dass ich das gut finde, sondern die hat es nicht gegeben. Es hat dann andere Probleme gegeben. Wir haben, glaube ich, den ganzen Impact der Gleichberechtigung, so es sie überhaupt schon gibt, noch gar nicht verstanden. Weil in dem Moment, wo man Familie hat, wo man Kinder bekommt, beginnt ein großer Kampf um die Ressourcen innerhalb jeder Partnerschaft. Es geht um Zeit, es geht um Aufmerksamkeit, es geht auch um Anerkennung. Jeder will Anerkennung, jeder will aber auch Zeit. Und da entstehen die Konflikte und das war früher einfacher. Frau zu Hause Kinder, Mann draußen in der Welt Geld verdienen. Wie gesagt, es gab damals andere Probleme. Trotzdem, das ist etwas, was heute ein Feld ist, das es sich für mich als Schriftstellerin anzusehen lohnt.
Aber das damals ist, weiß Gott, nun keine Alternative für das, was wir heute haben. Also das kann man nicht daraus hören.
Nein, genau. So ist ja jeder Demokratie komplizierter als eine Diktatur in ihren inneren Abläufen. Ja? Wir müssen uns ja ständig einigen und wir müssen ständig zum Kompromiss finden. Und wir neigen dazu, das dann wahnsinnig nervig zu finden. Und genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn wir klagen, wie nervig das ist, dass man schon wieder wählen muss und dass man sich schon wieder entscheiden muss, dann muss man mal kurz dran denken, wie es wäre, wenn es anders wäre. Und genauso ist es in den Partnerschaften. Wenn wir streiten, wenn es darum geht, wer heute die Wäsche macht oder den Abwasch, dann muss man denken, wie war es früher? Es hilft sich, an die alten, kruden Zeiten zu erinnern.
Trotzdem fühlen sich viele Menschen überfordert durch die Beziehungsansprüche und die Glücksansprüche, die übergroß sind. Ja, man fragt sich manchmal, wenn man viele ihrer Erzählungen liest, gibt es überhaupt eine wirklich glückliche Beziehung? In ihren Erzählungen ist eher vom Scheitern, so habe ich es empfunden, der Beziehung die Rede. Entweder endet das Ganze in einem zynischen Miteinander, in einer Reihe unterkühlter Verabredungen und auch Machtverabredungen, wobei auch sexuelle Affären immer wieder eine Rolle spielen, die man mal erträgt, oder man rastet aus und wirft die Frau, die fremd geht, aus dem Haus. Ist doch alles großer Mist, oder?
Ja, aber so ist das Leben. Also ich fürchte, ich kann keine bessere Welt erfinden, als ich sie vorfinde und als ich sie gerne beschreiben möchte. Ich gebe zu, und das fällt mir jetzt auch in der Rezeption auf, dass das ein nicht sehr optimistisches Buch ist, obwohl ich trotzdem glaube, dass es sehr viele Szenen gibt, die sehr innig sind und sehr intensiv. Ja? Ich suche eigentlich nach der intensiven Szene und die ist dann oft im Leid besser beschreibbar als im Glück. Trotzdem, um mein Buch jetzt in Schutz zu nehmen, es passieren ja keine großen Katastrophen. Es geht mir ja eigentlich eher um die kleinen Katastrophen und selbst die brechen nicht unbedingt aus, sondern finden so unter der Oberfläche statt.
Also es passiert immer etwas. Die langweilige Beziehung, die gibt es in diesem Buch eigentlich nicht. Da ist immer irgendwas los. Ist die langweilige Beziehung denn die größte Katastrophe?
Die langweilige Beziehung ist jedenfalls nicht literaturfähig. Ja? So wie der Lottogewinn und das darauf folgende großartige, tolle Leben nicht literaturfähig ist. Ich sage das immer, seit Homer beschäftigt sich die Literatur mit Krieg und Familienkonflikten. Es gibt nichts anderes. Odyssee, Ilias, hier beginnt das. Es ist entweder Krieg oder es ist privater Konflikt. Was anderes gibt es nicht in der Literatur. Für mich möchte ich dennoch die Glücksmomente auch einbetten können. Und ich hoffe schon, dass mir das in meinen Erzählungen an den einen oder anderen Stellen gelingt, dass man eben sagen kann, das Leben ist nicht perfekt, aber es lohnt sich trotzdem, gelebt zu werden.
Es sind aber immer nur Glücksmomente. Also das Scheitern spielt immer eine große Rolle, auch das Missverstehen der Paare, die miteinander umgehen. Glauben Sie an die glückliche Beziehung?
Ja, ich glaube an die glückliche Beziehung. Ich glaube aber auch, dass das Glück, was momentan es ist, weil wir es ja nicht mehr verspüren können. Also Glück ist ja immer etwas zeitlich Beschränktes. Sonst ist es nicht Glück, sondern sozusagen Zufriedenheit und Angekommenheit. Sowas ist das Allererstrebenswerteste, würde ich meinen.
Also man ist nur glücklich, wenn man dem Glück auch immer ein bisschen hinterherläuft und immer etwas Sehnsucht auch dazu gehört?
Ich glaube, es gibt auch eine Fähigkeit zum Glück. Es gibt eine Fähigkeit, sich selbst so zu öffnen, dass das Glück dann auch einen finden kann. So wie Schreiben für mich ist, jeden Tag zur selben Zeit an den Computer zu gehen und zu hoffen, dass heute was runterfällt auf mich. Ein Malerfreund hat das mal so beschrieben, als Künstler geht man jeden Tag und mäht den Helikopterlandeplatz und irgendwann landet der Helikopter vielleicht mit dem kreativen Einfall. Das ist Glück auch.
Müssen wir auch noch drüber reden, Tiere für Fortgeschrittene, so haben Sie das Buch mit den Erzählungen genannt. Warum?
Diese Idee, Tiermeldungen, Erzählungen voranzustellen, die habe ich schon sehr lange. Ich dachte immer, dass es ein gutes Konzept ist. Ich habe diese Tiermeldungen nur danach ausgesucht, wenn ich sofort darin was gesehen habe. Wenn ich gesehen habe, da ist die Struktur einer Geschichte drin. Ja, also eben in Haie, wo diese Haie durch eine unglückliche Verkettung von Zufällen in ihrem Aquarium ersticken, weil draußen ein Brand ausgebrochen ist. Man ist versucht zu lachen. Ich habe zu mir selbst gesagt, schreib eine Geschichte, wo es durch Verkettung von Zufällen ein Opfer gibt und niemand ist traurig. Das war für mich sozusagen in dieser Geschichte die Handlungsanweisung. Also ich gebe mir Handlungsanweisungen. Auf den Titel Tiere für Fortgeschrittene, der ist mir plötzlich eingefallen und der ging nicht mehr weg. Das war irgendwie der perfekte Titel. Ja? Tiere für Fortgeschrittene, das sind Menschen. Ja? Oder wir sind fortgeschrittene Tiere. Oder man kann es auch noch anders drehen. Wir gucken jetzt hier in diesem Buch so auf die Menschen, wie man vielleicht Tiere als Verhaltensforscher beobachtet.
Sie sammeln sogar, so heißt es, abstruse Tiermeldungen, stimmt das?
Ja, ich sammle sie für dieses Buch. Ich habe sie für dieses Buch gesammelt seit vielen Jahren. Ich habe einen ganzen Haufen zu Hause. Bei manchen Erzählungen habe ich es nicht geschafft. Also ich habe noch mindestens 2 oder 3 Tiermeldungen, zu denen ich auch gerne Erzählung geschrieben hätte oder sogar angefangen habe zu schreiben. Die ist aber dann nichts geworden. Ja? Ich bin ja als Schriftstellerin auch nicht anders als ein Maler. Man fängt an und dann manchmal wird was nichts, dann muss man es wegschmeißen. Aber ich habe sicher über die Jahre sehr viele von diesen Meldungen gesammelt, aber auch immer viele weggeschmissen nach einer Weile, weil ich gemerkt habe, die sind einander zu ähnlich.
In letzter Zeit kann man sich auf überhaupt nichts mehr einigen, so lautet ein Satz aus Ihrem Buch. Alle Erzählungen sind auch geprägt von tiefen, allgegenwärtigen Verunsicherungen. Die Welt scheint uns zurzeit zu überfordern. Sind wir diesen Verunsicherungen nicht gewachsen und reagieren oft nur reflexhaft wie im Tierreich?
Ich glaube, wir reagieren oft sehr spontan und das ist in den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht gut, aber vermutlich auch nicht anders möglich. Ich hatte jetzt in der Kritik den Vorwurf, ich sollte mich doch mal mit Arbeitslosen, Schlafwagenschaffnern oder Supermarktkassiererinnen beschäftigen und nicht immer mit diesem Mittelstandsmilieu. Mich interessiert aber am Mittelstandsmilieu, dass es das ja eigentlich besser können sollte oder dass wir glauben, wir sind gebildet, wir sind offen, wir sind reflektiert, wir haben unsere Erfahrungen entweder mit Therapie gemacht, wir haben Philosophie studiert, haben Literatur gelesen, uns mit Kunst beschäftigt. Wir denken, wir sind reflektierte Menschen und doch gelingt es uns im Privatleben immer wieder sozusagen ins Fettnäpfchen zu treten und den anderen zu beschädigen. Das ist so ein Grund, warum ich mich diesem Milieu zuwende.
Dieses Scheitern dieses Mittelstandsmilieus, das hat es ja auch schon in der Geschichte gegeben. Also vor dem Nationalsozialismus, das waren große Teile des Mittelstandsmilieus, die begeistert Adolf Hitler zugejubelt haben. Ist denn das Problem, dass sich das Mittelstandsmilieu immer für etwas Besseres hält als die anderen?
Das glaube ich nicht, dass sie sich für etwas Besseres halten. Ich glaube nur, dass wir, ich rede dann lieber im Wir, dass wir von uns verlangen, es besser zu machen. Also, dass eine arbeitslose Supermarktkassiererin mit zwei Kindern, dass die sozusagen nicht in jeder Situation ihres Lebens gut und souverän reagieren kann oder agieren kann, das ist einem ja klar. Sie tut es wahrscheinlich nur trotzdem auch. Ja? Aber der Mittelstand neigt dazu, sich für gebildeter und reflektierter zu halten und kann es genauso wenig. Und das ist sozusagen das Menschliche, das mich interessiert, dass wir es eben nicht besser können. Das ist keine Anklage, sondern eine Zustandsbeschreibung. Ich habe da auch ganz großes Mitgefühl auch mit meinen Figuren, zum Beispiel der alte Mann in Raupen, der seine demente Frau pflegt. Für mich ist das keine total negative Figur. Das ist einer, der es versucht und einfach nicht gut macht. Aber dass es nicht gut macht, das hat verschiedene Gründe, die auch in der Familienkonstellation liegen.
Also das sind ja alles eher ambivalente Figuren in Ihren Erzählungen. Auch der Enkel, der da auftaucht, ein lieber, netter, ein Traumenkel. Tja, und nachher nimmt er wahrscheinlich das Geld der Großeltern mit. Also das ist ja gerade das Schildernde und Interessante, dass wir Menschen eben nicht eindimensional sind, oder?
Genau, nur deswegen schreibe ich darüber, weil alles eben nicht schwarz-weiß ist, weil sich alles in den Zwischentönen und in den Zwischenräumen abspielt. Also im Grunde schreibe ich auch, um den Alltag zu vergolden in einer gewissen Weise. Ja, das, was ist, so zusammenschnurren zu lassen, dass man es kompakt begreifen kann und dass es trotzdem poetische Momente gibt.
Noch eine Frage zum Schluss. Haben Sie Hoffnung, dass uns die Welt zurzeit nicht entgleitet oder werden wir an den Verunsicherungen, darum geht es auch in Ihrem Buch, scheitern? Wird die Versuchung, den Populisten zu folgen, die uns mit simplen Antworten ködern, immer größer, zu groß und wird diese Versuchung schließlich die Welt, jetzt kommt eine große Frage, zugrunde richten?
Ich habe Geschichte studiert. Außer Literaturwissenschaft habe ich auch Geschichte studiert und man sieht an der Geschichte, dass die Menschheit sich immer irgendwie in Wellen bewegt. Es gibt ein Auf und ein Ab. Und wir hatten jetzt eine lange Zeit des Friedens und des Wohlstands. Und der Mensch in der Gruppe, in der Masse, scheint dazu zu neigen, wenn diese Zeiten zu lange dauern, es dann kaputtschlagen zu wollen. Ich diskutiere mit meinem Bruder, weil immer wieder die Zeit jetzt mit den 30er Jahren verglichen wird. Wir denken beide, dass es eher die 10er Jahre sind, die Jahre nach der großen industriellen Revolution, die die Welt wirklich völlig umgekrempelt hat, die Maschinen, die Fabriken und dann kam der Erste Weltkrieg und alle hatten Lust, alles zusammenzuschlagen. Das war eine Stimmung in Europa. Und dieses Kaputtschlagen, das empfinde ich heute auch so. Alle diese populistischen Bewegungen, die schreien alle dasselbe rund um die Welt. Also in Amerika, Make America Great Again und der Nationalismus in Europa, das hat alles denselben Ton und merkwürdigerweise deswegen, weil wir wieder eine technologische Revolution hinter uns haben, bei der wir als Menschen noch nicht mitgekommen sind. Diese Gleichzeitigkeit der Kommunikation, glaube ich, verändert uns. Früher hat man das, was man über Ausländer oder Schwule gedacht hat, nämlich das Negative, zu Hause dem Rücken, der gerade den Abwasch Austausch erledigenden Ehefrau gesagt oder im Stammtisch vor sich hingerotzt, heute kann es theoretisch die ganze Welt mitlesen, wenn man diese Dinge veröffentlicht. Und deswegen gibt es auch so eine Einheit auf der Welt, dieses jetzt mal wir wieder und jetzt mal Schluss mit diesem politisch Korrekten und jetzt sagen wir mal, was Sache ist. Dieses Stammtischgegröle, das auf der ganzen Welt über Facebook und Twitter stattfindet, das verändert uns, wie uns überhaupt die Digitalisierung verändert. Und ich fürchte ehrlich, dass sozusagen das Tal nicht durchschritten ist. Ich glaube, dass wir noch nicht ganz unten sind. Ich denke wirklich, dass in den nächsten 15 Jahren was Schlimmes passieren könnte.
Das klingt jetzt sehr pessimistisch. Also die Globalisierung, die Digitalisierung, die globale Kommunikation, die uns überfordert, ähnlich überfordert wie in den 10er Jahren, das kann man ja gut verstehen. Aber kann man die auch, weil wir diese Erfahrung eben schon in der Geschichte gemacht haben, kann man die nicht doch domestizieren und zivilisieren?
Genau, man kann es auch ganz genau andersrum sehen, als ich es gerade gesagt habe. Ich selbst kann das. Ich habe ja dieses Perspektivenwechsel in meinem eigenen Kopf, sonst würde ich wahrscheinlich nicht solche Geschichten schreiben können. Man kann auch sagen, dass jetzt plötzlich eine junge Generation sich wieder politisiert, was wir seit zwei, drei Generationen, seit den 68ern in dem Ausmaß nicht mehr gesehen haben. Und dass genau diese Vernetzung und Digitalisierung ja gleichzeitig auch den Widerstand und den Protest gegen diese neuen schrecklichen Formen von Populismus zu bekämpfen beginnt. Nein, ich nehme das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich will nicht so kassandrisch sein. Ich glaube nur wirklich, dass wir von der Digitalisierung und der Vernetzung, dieser Real-Time-Vernetzung, total überfordert sind und dass sie uns Menschen verändert.
Aber das kann eine Mahnung sein. Es gibt ja diese großen Bewegungen. Pulse of Europe ist zum Beispiel jetzt eine, wo viele mitmachen und wieder auf die Straße gehen. Darauf kann man ja hoffen. Vielen Dank, Eva Menasse. Tiere für Fortgeschrittene. So heißt Ihr neues Buch mit Erzählungen. Ein Buch, das auch familiäre Untiefen auslotet und uns auf beängstigende Weise zeigt, wie das Private immer auch mit dem Politischen zusammenhängt. Tiere für Fortgeschrittene, das Buch mit 8 Erzählungen, hat 320 Seiten. Es ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen und es kostet 20 Euro. Dankeschön.
Vielen Dank.